Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Als Journalist hat man meistens nur Gelegenheit, mit einem ganz bestimmten politischen Spektrum in Kontakt zu kommen. Und deswegen ist es mir eine Freude, auch mal mit anderen politischen Gruppierungen in Kontakt zu kommen, weil das gerade bei diesem Thema sehr stark fehlt. Es fehlen Impulse aus dem liberalen Spektrum in der Klimadebatte. Es wird Teil meines Vortrags sein, warum das so ist. Das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Warum ist der Diskurs so eingeengt in der Klimadebatte? Und also bei mir ist es so, ich bin Diplom-Geologe, haben wir schon 8 Jahre studiert, habe ich Geologie studiert und da eben in Klimaforschung diplomiert. Und dann bin ich Wissenschaftsjournalist geworden und beschäftige mich quasi seit 30 Jahren täglich mit diesem Thema. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert daran ist, das habe ich eben erst langsam gemerkt, dass es eigentlich, was die um Wissenschaft geht. Ja, also es ist, das ist eigentlich, was mich fasziniert. Ich dachte, ich bin Wissenschaftsjournalist und jetzt berichte ich über Wissenschaft und schreibe das auf, was da in der Wissenschaft so bekannt ist. Aber interessanterweise geht es immer um Interessen und darauf war ich nicht vorbereitet. Ja? Und in meinem Buch, ich habe jetzt ein Buch geschrieben darüber, über die Geschichte der Klimadebatte, wie das alles so gekommen ist, ist eben durchdrungen dieses Thema von Lobbyismus, von politischen Interessen, von Wertvorstellungen. Das ist auch bei anderen Themen so. Mittlerweile ist mir klar, das ist ganz normal. Aber es wird eben immer so getan, als ob es eigentlich immer nur um Follow the Science geht. Ja? Und ich finde das wahnsinnig spannend und ich und habe das eben in diesem Buch in kurzen Geschichten aufgeschrieben, 53 Geschichten, Kurzgeschichten geschrieben, wie das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und diese Geschichten, da erzählt jede Geschichte ein Phänomen, einen Mechanismus dieser Klimadebatte, einen quasi politischen Mechanismus. Und ich will jetzt ein paar rausgreifen, das sind die Wendepunkte im Klimastreit. Und Sie können das hier immer, das ist der Anfang des Kapitels, das können Sie ignorieren. Ja? Das ist immer der Anfang der Geschichte, darauf müssen Sie nicht gucken. Das ist so ein wesentlicher Kern, um den es jeweils geht. Und ich möchte einfach so anhand dieser Wendepunkte erklären, wie es kam, dass dieses Thema eben so politisch durchdrungen ist. Und das geht chronologisch, ja. Also ich beginne im Buch früher, aber das ist so das dritte Kapitel, deswegen da oben die drei. Für mich, ich fand es faszinierend, dass dieses Thema, wie wurde es überhaupt zum linken Thema? Das fand ich, warum ist Klimaschutz eigentlich links? Das habe ich mich immer gefragt, weil der Umweltschutz ja ein Thema der Konservativen eigentlich war, Heimatschutz und so weiter. Und wie kam das eigentlich? Und da gibt es einen Schlüsseltag, das ist der erste Earth Day 1970 in den USA, wo plötzlich der Umweltschutz zu einer Massenbewegung wurde, zu einer linken Massenbewegung. Und wie ist das gekommen? Also es gab damals sehr große Umweltprobleme, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, deswegen gab es zu Recht Umweltbewegungen, die das verhindern wollten. Und das wieder sozusagen reparieren wollten. Zum ersten Earth Day haben die sozusagen Verbündete gesucht, um größer zu werden, um machtvoll auftreten zu können. Und die haben sie eben gefunden, vor allem bei linken Bewegungen, sozialen Bewegungen. Ja? Das ist erstmal gar nicht schlecht, sondern es ist einfach nur, so ist es eben gewesen. Aber dadurch gab es eben sozusagen dadurch wurde das Thema von der Linken in Anfang der 70er Jahre sozusagen okkupiert. Und das finde ich wichtig zu verstehen, weil man heute immer sagt, warum gibt es in dieser Debatte den Links-Rechts-Konflikt? Ja, warum sind die Rechten gegen Umweltschutz? Nein, eigentlich nicht. Also, aber wichtig bei der Klimadebatte ist zu verstehen, da sind die Wurzeln und man hat heute eben bei der letzten Generation, bei Fridays for Future, auch immer so diese Slogans, ne? Destroy Capitalism before it destroys the planet. Das ist von 1970, vom ersten Earth Day, dieser Slogan, der könnte von heute sein, könnte von Klimademonstranten sein. Ne? Der Antikapitalismus, Anti-Fortschritt, Anti-Industrie. Das ist das, was dahinter steckt. Und davon handelt hier das dritte Kapitel, wie ist das gekommen, wie wurde das Klima zu einer linken Bewegung. Gleichzeitig, und das finde ich total faszinierend, ist Umweltschutz auch ein Mittel im Statuskampf gewesen, schon in den 60er Jahren. Die Umweltverbände wurden gegründet, in den 60er, die großen, von den alten Reichen, von Adligen, von reichen Industriellen und so weiter. Und da fragt man sich, warum ist das eigentlich so? Und das hat mich auch aber lange Zeit beschäftigt. Ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich zu erklären? Und hier sieht man Greta Thunberg mit ihrer Mutter. Ja? Und da haben findige Internetnutzer dieses Foto analysiert und haben festgestellt, dass alle Möbel von den Thunbergs da irgendwie viele tausend Euro kosten, ja, und so, es ist, finde ich, eine witzige Beobachtung, ist nämlich ganz typisch, ja, diese Familie Thunberg ist eine wohlhabende, sehr wohlhabende schwedische Künstlerdynastie, kann man sagen. Und das ist kein Zufall. Also auch Luisa Neubauer und andere bekannte Umweltaktivisten kommen auch aus diesem Milieu. Was auch gar nicht, es ist kein kritisches Urteil, sondern es ist einfach ein Phänomen, ja, das man verstehen muss. Und ich finde es interessant, wie ist es eigentlich so gekommen? Warum ist das eigentlich so? Ja, was haben die für ein Interesse bei diesem Thema? Natürlich, Umweltschutz kann immer auch ein Interesse sein, aber man muss eben sehen, es ist verstanden worden, dass es dass Umweltschutz ein gutes Mittel ist, um sich sozusagen gesellschaftlich Neureiche sozusagen auf Distanz zu halten. Weil als dann das Wirtschaftswunder kam nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, und die Leute und eben viele Leute wohlhabend wurden, die es vorher nicht waren, und den Kapitalismus quasi genutzt haben, um reich zu werden, um wohlhabend zu werden, da war der Umweltschutz quasi das Abgrenzungsmittel für die alten Reichen, ja, ganz kurz gesprochen jetzt, dass man eben sozusagen Sand ins Getriebe streuen konnte, dieses Räderwerks des Kapitalismus, also diese neuen Reichen eben erschwerte, dass die eben sozusagen ihren Status halten konnten. Und auch also ich habe das hier geschrieben, neue Eliten entstanden. Die Konkurrenz sorgte für Argwohn beim Establishment. Adlige, das sind nicht nur die alten Reichen, sondern auch Adlige, Erben, Intellektuelle, Beamte, Journalisten, Lehrer, Künstler, also alle, die im Grunde etabliert waren, fürchteten sozusagen diese neuen Reichen, die der Kapitalismus in den 50er, 60er, 70er Jahren nach oben brachte, durch das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie spannten die Umweltbewegung eben für den Klassenkampf ein. Deswegen hat man immer wieder diese Leute aus diesem Milieu im Umweltschutz. Ja? Also die WWF-Leute, die WWF gegründet haben, das waren Leute, die ihre Jagdreviere schützen wollten. Also die adligen Jagdreviere sollten geschützt werden vor Menschen. Also es ging da eigentlich gegen die Massen, ja? Dass man eben seine Ländereien schützte. So. Ja, und das steckte dahinter. Und gleichzeitig wurde der Umweltschutz an gewisse Werte geknüpft, dass es eben teuer wurde. Essen muss eben speziell sein, Reisen ist nicht gut und alles, ne? Also was man heute auch noch hat bei der Klimabewegung, dass man es eben auch nach unten sich abgrenzt und es ist eben teuer, sozusagen umweltbewusst zu leben. Und ich finde, man muss das wissen, also man muss das verstehen, dass diese Dinge alle mitlaufen. Ja? Das erklärt nicht alles, aber das erklärt immer auch etwas. Ja? Und das hat sich eben in den 70er Jahren entwickelt, diese Art von Umweltschutz als Statuskampf. Und dann gab es in den 70er Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gab einen Eiszeitalarm, es gab eine Warnung vor der Eiszeit in den 70ern. Und da sieht man einen Spiegelartikel von seit 74, Katastrophe auf Raten, oder hier Newsweek-Artikel und so. Das wurde ganz genauso berichtet wie heute über die Erderwärmung. Nur man muss eben verstehen, dass diese Theorie auf viel dünnerem Fuß auf viel, viel schlechter belegt war. Ja? Also es gab wenige Studien, aber auch seriöse Wissenschaftler, die das behauptet haben. Und für mich das Interessante war oder ist, dass dieses Eiszeitthema die gleiche Karriere machte und die gleichen Mechanismen eigentlich heraufbeschwor wie jetzt bei der globalen Erwärmung. Es ging auch so, dass Wissenschaftler das vorgewarnt haben und dann war es so, dass sofort Medien das aufgegriffen haben und diese Eiszeitdebatte eben okkupiert haben. Also das hat sich gleich von der Wissenschaft abgekoppelt, es gab keine Rückkopplung eigentlich mehr und es hat sich verselbstständigt. Es wurden Bücher geschrieben, Reden gehalten, Talkshows veranstaltet und immer Hungersnöte drohen, es wird Dürre geben, es wird alles kalt werden und müssen alle nach Süden ziehen, müssen alle nach Afrika ziehen und so weiter. Es wurden politische Gremien gegründet, es gab den US-Präsidenten, der extra Arbeitsgruppen eingerichtet hat, um sich darauf vorzubereiten, das Verteidigungsministerium, das Pentagon hat sich auch damit beschäftigt. Und das ist also genau das Gleiche gewesen, was auch bei der globalen Erwärmung passierte. Aber die Theorie war eigentlich gar nicht so gut abgesichert. Die Theorie der globalen Erwärmung ist viel besser abgesichert als damals die Eiszeittheorie. Ja? Und das Magazin Nature hatte 1971 schon das Doomsday-Syndrom in der Umweltwissenschaft kritisiert. Aber das dringt nicht durch, ja? Weil sich in den Medien gibt es quasi eine Prädisposition für solche Themen. Also egal, welches Umweltproblem hochkommt, es wird sofort groß gemacht und es macht auf jeden Fall Karriere in den Medien. Und ich finde es faszinierend, dass man im Grunde diese Mechanismen schon damals in den 70er Jahren beim Eiszeitalarm ganz gut sehen konnte. Und dann, das ist der sozusagen, schon seit 1972, also vor 52 Jahren, gab es die erste UN-Umweltkonferenz und in Stockholm. Und das ist hier der Chairman, der Präsident der Tagung. Das ist Maurice Strong, das war ein ehemaliger Erdölmanager. Ja? Das ist auch ganz typisch für diese ganze Diskussion, dass da jemand, der mit Erdöl reich geworden ist, dann die Seite wechselt und dann sozusagen sich reinwaschen will, so ungefähr. Und das ist auch heute so, ja, dass diese Rockefeller Stiftung und die großen Stiftungen, die jetzt drin sind, auch die Extinction Rebellion und letzte Generation, werden finanziert von Erdölerben. Ja. Es ist ein interessantes Phänomen. Er spricht erstmal nicht gegen deren Ziele, das ist davon, die können ja trotzdem sinnvoll sein, aber es ist so. Und bei dieser Tagung, bei dieser ersten UN-Umweltkonferenz ist eben zu sehen, dass dieses Thema Umwelt sofort von den UN okkupiert wurde und erkannt wurde, welche Macht da drin steckt. Ja? Umwelt ist ein globales Problem, da braucht es eine globale Organisation. Und deswegen hat die UN das Thema sofort umarmt. Gleichzeitig konnte man auf dieser Konferenz 72 schon genau sehen, das, was man heute bei Klimakonferenzen sieht. Die gleiche Zweiteilung der Welt und dieser gleiche Affekt gegen den Westen, der da inszeniert wird. Also es gab damals schon die gleiche Teilung, dass eben die Entwicklungsländer sich zusammengeschlossen haben und die Umweltprobleme genutzt haben als Vehikel, um gegen die alten, reichen, wohlhabenden Industrieländer mobil zu machen. Und dabei haben eben die Schwellenländer unterstützt, dabei hat auch sozusagen so Mittelmächte wie Schweden und Deutschland und Kanada haben diese Softpower-Umwelt da schon zu nutzen gewusst und alle haben verstanden, bei diesem Thema kann man sich positionieren, da kann man Einfluss gewinnen. Und das hat das Umweltthema, das wurde sozusagen zu einem Vehikel, zu einem Handwerkszeug gegen den Westen, und das ist bei Klimakonferenzen auch so. Das heißt auch wiederum nicht, dass es nicht gut wäre, ein globales Gremium zu haben, das sich mit Umweltproblemen beschäftigt. Nur man muss immer sehen, es gibt immer mehrere Ebenen, und bei diesen Umweltkonferenzen kann man eben sehr schön sehen, sehr klar sehen, wie die Themen Umwelt und Klima eben auch immer mit anderen politischen Interessen verknüpft sind und immer auch andere Karten in der Hand sind, außer eben diese Umweltthemen. Und man muss eben sehen, Klima als globales Problem ist natürlich, da ist die UN die richtige Adresse, aber damals ging es eben auch vor allem um lokale Verschmutzung, die man eben lokal lösen kann. Also Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung sind Dinge, die man eigentlich lokal lösen muss. Und da ist die UN eigentlich die falsche Adresse. Und deswegen hat man immer Themen gesucht, die man irgendwie auf die globale Ebene hieven kann. Und da waren dann eben damals Club of Rome und so weiter zur Stelle, die gesagt haben, ja, Ressourcenverschwendung, die Menschheit beutet die Erde aus und das macht im Grunde der Westen, der macht alles kaputt. Und deswegen muss der Westen, also ganz kurz gesprochen, alles ganz plakativ hier gesagt, weil wir nicht viel Zeit haben. Der Westen ist sozusagen schon auf der Anklagebank. Und das ist etwas sozusagen, das ist diesen Konferenzen eingraviert. Ja, das ist etwas, was heute in den Klimakonferenzen eben weitergespielt wird. Und dann kam die erste Klimakonferenz 1979. In der Abschlusserklärung der Genfer Konferenz wagte die Weltmeteorologische Organisation einen Coup. Sie warnte vor einem menschengemachten Klimawandel, den man vorhersehen und verhindern solle. Und dann sagte der deutsche Klimaforscher Hermann Flohn, ich war erstaunt, dass das so rasch und so intensiv vor sich ging nach den Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten. Auf der finalen Pressekonferenz zeigte sich jedoch, dass über die Prognose einer Erwärmung hinaus das meiste unsicher blieb. Also da wurde die Wissenschaft von den Vereinten Nationen auch etwas, ja, und das sollte eben auch so bleiben, im Grunde, okkupiert. Ja. Die Wissenschaftler selber, die Klimaforschung war damals auch sehr konservativ, das waren Meteorologen, und deren Wurzeln liegen eigentlich so eher so in Richtung Militär. Ja. Das war in den 50er, 40er Jahren, war Meteorologie, wurde aufgebaut, weil es militärisch nutzbar war. Und die heutige Klimaforschung ist sehr stark links geprägt. Also jetzt gab es gerade eine Studie, die hat eine Umfrage gemacht in amerikanischen Universitäten, und Klimaforschung wurde als das am meisten links stehende Thema oder die links stehende Fakultät eingeschätzt. Und das hat sich eben komplett geändert. Damals war das noch nicht so. Damals waren es eher Konservative, und es herrschte große Skepsis bei dieser Konferenz. Da wurde als Vorsitzender der WMO, der Weltmeteorologischen Organisation, wurde ein Klimaskeptiker gewählt von den Anwesenden auf dieser Konferenz. Obwohl nach außen eben gewarnt wurde vor einem Klimawandel, war es intern sehr umstritten. Und das, diese Art von Spannung, die zieht sich durch die Klimaforschung sehr stark durch. Also es gibt so ein Auftreten nach außen, was sehr klar und politisch eben überprägt ist. Und nach innen ist die Debatte viel diverser. Und die war damals eben noch sehr skeptisch, weil das eben die Theorie der globalen Erwärmung ist ziemlich alt und die ist ziemlich robust, aber man kennt die natürliche Variabilität sehr schlecht. Und da haben eben viele Klimaforscher oder Meteorologen damals gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie das Klima natürlich schwankt, deswegen können wir den anthropogenen Faktor gar nicht so einfach erkennen. Und diese ganzen Probleme waren klar, und deswegen der Skeptizismus. Noch Anfang der 90er Jahre gab es Umfragen unter Klimaforschern, wo eben sich herausstellte, dass ein Großteil der Klimaforscher skeptisch gegenüberstand diesen Warnungen von der anthropogenen Erwärmung. Aber es ist eben so, dass das hat sich auch geändert, weil die alternativen Theorien eben schlechter sind. Also das ist eben diese Theorie der globalen Erwärmung ist zwar, sagen wir mal, die lässt sich nicht beweisen, aber die Indizien sind einfach, es ist einfach die beste Theorie, die man hat. Das hat sich eben mit der Zeit eben deswegen bestätigt. Damals war das aber noch nicht so. Damals war diese Theorie noch nicht so gut untermauert. Nur eben der anthropogene Treibhauseffekt, der war damals schon gut verstanden. Und dann kam diese berühmte Tagung 1985 in Österreich. Und das hat einen Wow-Effekt ausgelöst, schwärmte die Klimaforscherin Jill Jäger. Als gehöre man einer Gruppe an, die ein Menschheitsproblem lösen müsse. Und eigentlich hatten damals die Studien, die es gab, aus der Klimaforschung die Grundlage bilden sollen. Aber das Konsensdokument und auch so ein typisches Phänomen, das verschärfte den eigentlichen wissenschaftlichen Stand. Und es war so ein bisschen einer der entscheidenden Momente in der Wissenschaft, diese Tagung. Es waren gar nicht so viele Wissenschaftler da, aber es waren die führenden Meteorologen und Klimaforscher. Und die haben eben so gemerkt, Mensch, wir sind relevant. Ja? Also wir sind, was wir machen, das interessiert die Welt. Die Vereinten Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, gegründet nach Stockholm 1972, das hatte diese Tagung forciert. Ja? Und es gab ein großes Interesse dieser UNEP, die sehr stark von Entwicklungsländern dominiert wird, die Klimaforschung für sich einzubinden. Und das merkten die, ja. Also der UNEP-Chef Mustafa Teuber war vor Ort, ein Ägypter, und hat die eingeschworen, die Wissenschaftler. Ja, hat gesagt, ihr seid ganz bedeutend, ja. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das für jeder Mensch, hat gesagt, das ist eine Aufwertung unseres Berufszweigs, ja. Und da gab es dann diesen Wow-Effekt eben und leichte Verschärfung der Rhetorik, ja. Und da wurden auch, also es gab eben auch Wissenschaftler, die das auch kritisch sahen, ja, diese Art, dieses Vorpreschen. Und dann kam man bei der Vorprescher schlechthin, James Hansen, einer der bekanntesten Klimaforscher und ein super Wissenschaftler, der eine ganz spezielle Geschichte hat. Und der hat 1988 das Thema globale Erwärmung in die Öffentlichkeit gebracht, bei einer ganz faszinierenden Pressekonferenz, bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus der USA. Und das war interessant, weil er wurde von den Demokraten eingespannt, also von den Linken in den USA. Und da gab es schon damals in den 80ern so ein bisschen Grabenkampf zwischen rechts und links um das Klima. Und James Hansen wurde von den Republikanern ziemlich stark getriezt. Es stand sogar so während der Reagan-Regierung seine Stelle so ein bisschen auf der Spitze, weil er war in Frage gestellt, weil er bei der NASA arbeitete und man sich fragte, warum hat die NASA eigentlich eine Klimaforschung? Die soll doch eigentlich das Weltall erforschen. So, und deswegen war er mal sehr, sehr stark motiviert bei diesem Thema. Und eben, er ist vor allem auch ein sehr guter Wissenschaftler. Und der hat dann diese Anhörung, die haben die Demokraten organisiert. Und das ist faszinierend. Die haben damals den Wetter, damit haben die selber angegeben. Wir haben gesagt, wir haben damals den Wetterdienst angerufen, wann wird es denn am heißesten in Washington D.C., wo diese Anhörung stattfinden sollte. Und dann haben sie die heißeste Periode genommen, Ende Juni, für die Anhörung, als der Wetterdienst richtig Hitze voraussagte. Und dann haben sie die Fenster aufgerissen vor der Anhörung, sodass die Klimaanlagen nicht mehr gegen ankamen. Und dann, dass das Global Warming auch wirklich spürbar wird. Ja? Und das fanden die ganz, darauf waren die auch stolz. Ja, so. Aber man merkt eben, es wird immer so ein bisschen auch getrickst. Ja? Und das ist bei allen Konferenzen ja so. Aber das ist eine besonders lustige, finde ich, Art. Und der James Hansen hat auch getrickst. Der hat dann einen Chart gezeigt, wie die globale Erwärmung immer weiter ging und jetzt eben so stark herausragt aus der natürlichen Variabilität, dass man das anthropogene Signal, das Menschensignal sehen könnte in der Grafik. Und das war nicht richtig. Und das war auch, und er ist damit, ja, wie man sagen, in den nächsten Jahren wurde er sozusagen von den eigenen Kollegen ziemlich geschnitten. Also die haben ihn auch, es gab wirklich heftige Artikel gegen ihn, weil er eben vorgeprescht war. Und es gab dieses Menschensignal nicht in den Daten. Das konnte man noch nicht sehen, ja. Und das war eben so ein bisschen, er hat es geschafft, das Thema bekannt zu machen. Die New York Times hat am nächsten Tag eben groß berichtet, ne? Global Warming is here. Und das war sozusagen seine Leistung, das in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Aber letztlich hat er so einen Sündenfall begangen, weil die Klimaforschung sozusagen nicht mehr Herr ihrer eigenen Daten war. Und weil man hat die Deutungshoheit verloren, man hat das weggegeben. Und das wurde gleich deutlich. Ein paar Tage später gab es eine Konferenz in Toronto. Kanada wollte sich auch so als Mittelmacht mit dem Thema so Energie und Klima so schmücken, wollte das so ein bisschen an sich reißen wie Deutschland und Schweden, ja, das ist so, und so als Softpower, und haben eine Konferenz organisiert und da waren NGOs zugegen. Und das Ende des Kalten Krieges zeichnete sich ab, entsprechend war die Nachfrage nach Friedensappellen von Hollywood-Schauspielern zurückgegangen, sie entdeckten ein neues Thema. NGO-Aktivisten hatten die Toronto-Konferenz gekapert, ihre Forderungen wurden kurzzeitig übernommen. Ich war beunruhigt, dass niemand wirklich durchgerechnet hatte, was die Reduzierung um 20% Emissionen bedeutet, monierte Steven Schneider, obwohl eigentlich ein Freund eigentlicher Mahnung. Was war da passiert? Also die Aktivisten haben, ne, also die Friedensbewegungen schwächelten, Hollywood-Schauspieler Brad Pitt zum Beispiel, der forderte plötzlich Glasnost für Global Warming und so weiter, der hat auf die Ranch eingeladen bei sich, Barbara Streisand hat Appelle abgeliefert in Sachen Klima, das war das neue große Thema, da waren eben Ressourcen plötzlich frei geworden, wegen Glasnost, wegen der Kalte Krieg ging zu Ende. Und interessant ist, finde ich, dass auf dieser Konferenz da passiert ist. Da waren eben diese Klimaforscher wie Steven Schneider, wirklich ein Freund drastischer Warnungen, also einer, der wirklich gerne Alarm schlug und da auch wirklich sehr bekannt wurde dadurch. Der fühlte sich unwohl, ja, weil was da auf der Konferenz los war. Die war von NGOs gekapert worden und Steven Schneider sprach um CO2-Woodstock. Und das war eben dann eine kulturelle Bewegung geworden. Die Wissenschaft hatte schon 1988 im Grunde die Hoheit über das Thema verloren, weil es schon da eine kulturelle Bewegung wurde. Und die Wissenschaft lief dann immer hinterher. Ja? Es ging dann immer darum, jetzt beweist doch mal, dass es alles ganz, ganz schlimm wird. Ja? Und die Aktivisten wollten das unbedingt auch immer hören. Und das ist so ein bisschen zum Problem geworden in der Klimaforschung. Ja? Weil es gibt ja große Risiken, Klimarisiken, aber das präzise zu begründen, das wird Wissenschaftler oft nicht zugestanden, weil man immer nur die Untergangsrhetorik eben möglichst drastisch hören möchte. Und was passierte? Es gab eben diese alarmistische NGO-Bewegung, es gab diesen politischen Überbau auch bei den UN und so und sehr starken Alarmismus in Sachen Klima. Und dann gab es eine Gegenbewegung, die Skeptikerbewegung, die auch die finanziert wurde von Industrielobbys, weil die eben Industrieverbände und Erdölfirmen und so weiter, die befürchteten Nachteile für ihr Geschäftsmodell aufgrund der CO2-Frage. Und die haben eben viel Geld reingesteckt in Kampagnen gegen die Wissenschaft auch. Und da gab es tatsächlich auch Anhörungen, die sind wirklich krass gewesen. Da haben dann Republikaner-Politiker Klimaforscher verhört und haben die sehr polemisch, auch sehr drastisch attackiert. Und im Grunde denen unterstellt, sie lügen. Sie sind Marionetten, es gibt diese Ergebnisse gar nicht. Und das ging da richtig hart zur Sache. Und in den 90er Jahren gab es dann schon diese ganz drastische Polarisierung zweier Welten. Ja? Die einen sagten, das ist alles totaler Unsinn, was die Wissenschaftler erzählt, das sind alles nur Marionetten der Politik. Und die anderen sagten, die Welt geht unter und jeder, der überhaupt daran zweifelt, der macht sich mitschuldig. Und das hat man ja heute auch noch, seit Fridays for Future im Grunde nochmal forciert wurde. Das ist im Grunde so eine ganz gefährliche Polarisierung, weil eben Differenzierung und die wirklich präzisen Fragen nicht mehr gestellt werden dürfen. Ja? Und die Skeptikerbewegung war aber in Deutschland nie mächtig. Ja, also das war in Deutschland ganz kurzes Aufflackern Ende der 90er und dann, das haben Kommunikationsforscher herausgefunden oder anhand von Presseberichten belegt, die kamen eigentlich nie zu Wort. Ja. Und die werden eigentlich nur gebraucht, und das ist immer interessant, die Skeptiker werden in Deutschland nur gebraucht, um quasi als Strohmänner. Ja. Weil ohne Feindbild kann man in der Debatte so schlecht kommunizieren. Also es gibt Kommunikationsforschung, die zeigt, die bekanntesten, erfolgreichsten Wissenschaftler auf Social Media, also auf Facebook, Twitter und so weiter, sind Leute, die diesen manichäischen Diskurs ganz besonders krass durchziehen, also die andere Leute beschimpfen, die das Böse markieren, die eben von Skeptikern sprechen und von Erdöllobby und so und die verbrennen die Welt und sowas. Leute, die das tun, die werden bekannt, die bekommen Applaus und deswegen braucht man diesen Skeptiker-Mythos so stark, aber in Deutschland war der eben immer eigentlich vernachlässigbar, ja, also das sagen Kommunikationsforscher und das schon lange und es gab Anfang der 2000er eine Umfrage vom Umweltbundesamt und da haben 98% in einer repräsentativen Umfrage in Deutschland, 98% der Deutschen gesagt, ja, der Klimawandel ist ein Problem. 98%. Also komplettes Einverständnis. Und dann musste man aber irgendwie ja immer noch so tun, es gibt ja auch, also wenn man das einfach hinnimmt, dass die Deutschen sagen, ja, dann lass uns doch mal was machen, dann kann man davon nicht mehr sozusagen manichäisch profitieren. Man hat da kein Feindbild mehr und dann wird es eben schwierig mit der Kommunikation, ja. Und das ist ein bisschen das Problem. Man hat sozusagen, man braucht diesen manichäischen Diskurs, um selber reüssieren zu können. Was der Wissenschaft passierte, und das ist im Grunde, das war so ein bisschen, die wurden zur Getriebenen, ja, also das war Anfang der 90er, der UN, also die UNEP hatte das Klimasekretariat der Vereinten Nationen gegründet und das Klimasekretariat, dem unterstellt war der UN-Klimarat, so, und das Klimasekretariat, das UNFCCC, das war verantwortlich sozusagen für den Klimarat, der politische Überbau, und die waren nicht zufrieden mit den Klimaforschern, weil die Klimaforscher nicht lieferten. Die Klimaforscher hatten kein Menschensignal, wie das so schön angekündigt wurde von James Hansen. Es gab dieses Signal wissenschaftlich nicht. Und man hat danach gesucht, ja, man braucht eben im Rauschen sozusagen der Daten, muss man eben ein unnatürliches Signal finden, und das mit CO2 erklärbar wäre. Und das hat man eben damals nicht beweisen können. Und die Wissenschaft sagte ihnen, Leute, wir haben das nicht, hier Herr so und so, UNFCCC, wir können das, die Wissenschaft ist langsam, da müssen Sie warten und so, ne? Und dann hat er sich beschwert, dieser UNFCCC-Chef, der hat gesagt, als ich dem IPCC-Büro vor einem Jahr den Sinn der Klimarahmenkonvention erklärte, hatte ich das Gefühl, der IPCC litt an einer Art Frankenstein-Syndrom. Ja? Hat sich also, er lehnte sich gegen den eigenen Schöpfer auf. Ja? Das war so der Eindruck dieses Chefs. Der spurte nicht, der Klimarat. Ja? Und der Chef war Bert Bolin, das war ein super Klimaforscher, sehr differenziert, ein richtiger Wissenschaftler eben. Und der konnte mit dieser Art, der hat es aber geschafft, sozusagen diese Leute immer auch irgendwie bei Laune zu halten, aber es war nicht einfach für die Wissenschaftler sozusagen da zu liefern. Und dann kam es eben zu dem, was ich den Knacks nenne, 1995, als der zweite UN-Klimareport verhandelt wurde. Das sind ja erstmal nur Wissenschaftler, die das machen. Die waren in einer ganz, ganz, ja, wie soll man sagen, schwierigen Situationen, weil sie mussten irgendwie eine Formulierung finden, dass jetzt endlich da irgendwie das Signal entdeckt wurde, weil es gab tatsächlich Hinweise, auch aus Deutschland von der Hasselmann-Gruppe in Hamburg, vom MPI, dass es dieses Signal gibt, dass es also ein anthropogenes Signal im natürlichen Rauschen gibt, aber es gab keine Publikation bislang. Und das heißt, bei den entscheidenden Verhandlungen, und das ist gut dokumentiert, da hat man sich damals sozusagen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Man hat Dinge in die Zusammenfassung geschrieben des UN-Klimareports, die eigentlich nicht gedeckt waren mit dem Kapitel, auf das es sich bezog. Und das Interessante war auch, dass gerade die Wissenschaftler, die das dann schrieben, selber Studien hatten, die eben viel differenzierter waren und eben selber aussagten, wir haben dieses Signal noch nicht. Und da merkte man, wie die Wissenschaft eben ja getrieben war und auch unter Druck geriet, ja, und das ist war keine einfache Situation, weil der Verantwortliche für das entscheidende Kapitel hier in Sachen Menschensignal, das war ein ganz junger Forscher, der danach schwerst in der Bedrohung war, weil Skeptiker Jagd auf ihn machten, und Skeptiker haben damals getitelt, das war der Tag, an dem die Klimaforschung starb und so weiter, und er war verantwortlich und er wäre bestechlich und so weiter, und seine Ehe ging zu Bruch und das war ganz schlimm, und er wollte eigentlich nichts mehr mit Klimaforschung zu tun haben, ist aber heute noch weiter dabei. Also es ist unglaublicher politischer Druck da im System. Ne? Und dann kam das Menschensignal, das wurde entdeckt von Klaus Hasselmanns Gruppe in Hamburg mit Hans von Storch und so weiter. Wir können erst mal gucken, wie es entdeckt wurde. Also das ist nämlich, das sollten man einmal verstehen, dass das tatsächlich kein, wie soll man sagen, dahinter steckt tatsächlich Wissenschaft, ja, und eine interessante Idee. Also Hasselmann hatte die Idee der Brownschen Bewegung, welche die Bewegung von Elementarteilchen beschreibt, auf das Klimasystem übertragen. Also ein natürliches Rauschen. Und zwei Arten von Objekten bestimmen das Geschehen, zahlreiche kleine, deren Bewegung stark variiert, halt wenige große, durch Kollisionen in Bewegung. So, das ist die Brownsche Bewegung, ne? In Hasselmanns stochastischem Klimamodell besteht das Klima aus kleinen, schnellen Wettervariationen, das tägliche Wetter, wie etwa Stürmen, großen, langsamen Änderungen, wie dekadischen Schwankungen der Ozeanzirkulation. Wie die Elementarteilchen bleibt das System in dieser Darstellung von sich aus in Bewegung und schwankt allein. Und also Hasselmanns Theorie liegt dann am Ende da, wie in einem chaotischen System unter dem Einfluss kurzfristiger Schwankungen langfristige Variationen entstehen, ohne dass externe Faktoren diese deterministisch anregen. Die kurzfristigen Schwankungen sind das Wetter und die langfristigen das Klima. Hasselmanns Kollege Hans von Storch veranschaulicht es, es gibt da Rauch ohne Feuer. Also es gibt diese langfristigen Bewegungen entstehen von sich heraus, aus den Bewegungen der kurzfristigen. So. Und er hat eben in diesen Bewegungen, in diesen Variationen hat er dann, meinte er, seit den 80er Jahren eben und in den 90ern ein anthropogenes Signal zu erkennen zu können, also eine Variation, die natürlich nicht in natürlichen Variationen nicht mehr erklärbar war. So. Aber, und das ist interessant, also die haben nie gesagt, das ist der Beweis. Ne? Das haben Politiker und UN und so, die haben gesagt, das ist jetzt der Beweis. Und, Aber hast du mal und so und jeder seriöse Wissenschaftler würde niemals sagen, dass es einen Beweis dafür gibt. Das kann man nicht beweisen. Ja, das gibt kein, es ist ein Indizienprozess. Und Hasselmann hat damals gesagt, 95% Wahrscheinlichkeit, dass das anthropogene Signal gefunden worden ist. Und dann kamen die Schlagzeilen, der Mensch ist für 95% aller Wetterphänomene jetzt verantwortlich und so. Das wurde gleich wieder entstellt. Ja? Also es ging so, er meint so, ein Mensch, MPI sagte damals, ja, jetzt warten die Journalisten seit Jahr und Tag auf dieses Menschensignal und wenn es dann kommt, dann verhunzen sie die Meldung. Ne? Und es ist also gleich wieder der Wissenschaftler aus der Hand gerissen worden und wieder wurde zum Alltags, in Alltagssprech irgendwie dann verbogen. So, ja? Hasselmann hat interessanterweise noch gleich, also im Jahr seiner Studie, 97, da hat er ein Interview gegeben, oder einen Aufsatz geschrieben in Science und hat da gesagt, es ist noch nicht klar. Ja? Also hat es ausdrücklich gesagt. Also wir können nicht sicher sein. Und er hat auch, er war ganz unapodiktisch. Ja? Und das ist eben so. Das er unpolitischer Wissenschaftler einfach, ja, der hat die politische Kommunikation seines Instituts hat er an andere Kollegen gegeben und er hat da auch ganz nüchtern immer darüber gesprochen. Also wir wissen, es ist die wahrscheinlichste Theorie, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein Menschensignal sehen und heutzutage ist es ja noch wärmer geworden, jetzt sieht man es viel deutlicher, ne? Aber damals waren die vorsichtig, das haben sie auch kommuniziert, aber Hasselmann 95, erste Klimakonferenz der UN in Deutschland, da war Merkel Umweltministerin, da sind sie an Hasselmanns Institut gefahren nach Hamburg und da musste er 1995 eine Pressekonferenz abhalten und sollte den Journalisten sagen, ja, wir sehen das Menschensignal. Ja. Und also er musste, weil da kann er da auch kaum, also normalerweise hat er immer gesagt, hier Leute, wer will die Pressekonferenz machen, alle nach vorne und dann musste er das nicht machen. Aber da musste er das selber machen und hat da auch gesagt, also wir sind nicht sicher, aber es ist sehr wahrscheinlich, ja, und 95%ige Wahrscheinlichkeit. Also so, und da war, die Publikation war eben, wie gesagt, erst 97, nach dem UN-Klimabericht. Und deswegen, der UN-Klimabericht war da vorgeprescht. So. Und dann wurde es persönlich. Und dann kam so die Zeit der 2000er, wo dann die Politisierung zunahm. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele von Ihnen die Hockeyschlägerkurve. Das ist so der bekannteste Fall von Politisierung in der Wissenschaft, ja. Diese Kurve an sich ist ein ganz normaler wissenschaftlicher Beitrag. Es werden Paleoproxys, also indirekte Hinweise auf Klimaschwankungen wurden ausgewertet und dann kam diese Kurve dabei raus. Und dann wurde 2009 wurden E-Mails von Klimaforschern geklaut, im Climategate-Skandal wurde das bekannt. Und diese E-Mails haben systematisch gezeigt, wie um diese Kurve gekämpft wurde. Ja? Also es war tatsächlich ein richtiger Grabenkampf. Die Autoren dieser Kurve, oder einer, der hat tatsächlich seine Daten nicht rausgeben wollen und hat andere Kurven nicht zulassen wollen und wollte unbedingt, dass eine Kurve ganz nach vorne kommt. Und das ist gelungen. Ja? Der UN-Klimarat hat in seinem dritten Report diese Kurve ganz nach vorne gestellt. Und das war auch ein Sündenfall. Ja? Also weil diese Kurve zeigt nur eine Möglichkeit der Klimavariation der letzten 1000 Jahre. Andere Kurven sind haben viel größere Schwankungen. Ja? Und da haben sich die Klimaforscher, die Paläoklimatologen gefragt, warum denn diese Kurve, warum denn nicht unsere? Ja? Und das hat für viel böses Blut gesorgt in der Klimaforschung und für viel Zwietracht. Und diese Kurve steht so ein bisschen als symbolisch mittlerweile dafür, was schiefläuft in der Wissenschaftskommunikation. Und eben steht im Grunde für die Politisierung. Ja? Und dieser Climategate-Skandal, wo diese ganzen Dinge publik wurden, ja, also diese Gruppenloyalitäten und so, der kam 2009, da wurden diese ganzen E-Mails bekannt, das ist ein Kriminalfall, also die E-Mails wurden geklaut, ja, und Climategate hat das Verständnis über den Klimawandel eben nicht umgeschrieben, wie es Skeptiker gerne gehabt hätten, aber der Vorfall zeigte, dass das Wissenschaftssystem Kartellen Vorschub leistet, Gruppenloyalitäten wurden wichtiger als wissenschaftliche Kriterien. Und der Wissenschaftsforscher Mike Hume hat das schön dargestellt, er sagte, die Polarisierung der politischen Positionen zu den Reaktionen auf den Klimawandel spiegelt sich in einer Polarisierung der Meinung einiger praktizierender Klimawissenschaftler über andere Klimawissenschaftler wider. Es gab entweder sie oder wir, ja, also wir gegen sie. Es war tatsächlich dann ein Kampf um Macht und nicht bei allen, ne? Es gab, diese Kurve symbolisiert das, aber es gab eben diese Kartellbildung in der Wissenschaft, ja. Und ich beschreibe in meinem Buch diesen Tribalismus, der sich da entwickelt hat, ja. Und das haben, diese Kritik daran kam eben aber auch aus der Wissenschaft, ja. Das zeigt eben, die Wissenschaft ist keine verschworene wie soll man sagen, Bande, die irgendwie sich da was ausdenkt, sondern die Kritik kam an diesen Phänomenen, die kam auch aus der Wissenschaft selbst. Und dann, was eben auch passierte, ist nicht nur, dass die Naturwissenschaftler sozusagen Kartelle bildeten und Gruppen bildeten, sondern auch die, es gab dann eben auch so eine Bewegung gegen die Ökonomen. Ja? Also es gibt, das ist hier William Nordhaus, das ist der einzige Klimaökonom, der einen Nobelpreis bekommen hat, einen Wirtschaftsnobelpreis. Und der seit den 70er Jahren rechnet der, macht der Klimaökonomie. Das ist ein Pionier. Ja? Und der hat die wesentlichen Fragen, wie kann man dieses Klimaproblem lösen, hat er schon, wie gesagt, seit den 70er Jahren denkt er darüber nach. Und trotzdem sind seine Sachen kaum bekannt. Obwohl, wenn man das Problem lösen wollte, dann müsste man diese Arbeiten kennen. Und interessanterweise, also warum wird er nicht gehört? Ja, warum ist das so? Weil, wenn solche Leute Einfluss haben, verlieren bestimmte andere Gruppen Deutungshoheit. Ja? Und deswegen, ich war neulich in einer Radiosendung und da war ich mit einem sogenannten Nachhaltigkeitsforscher und da habe ich die Argumente von Nordhaus hervorgebracht. Und da meinte der Nachhaltigkeitsforscher, ach Nordhaus, der hat doch die Republikaner beraten. So, und da meinte er, alle Argumente dieses Wissenschaftlers, Nobelpreisträgers, einfach wegwischen zu können, weil der ist ja rechts, ne? Das oder bei den Rechten beraten. So, das ist, und dann fiel mir auf, der hat auch die Demokraten beraten. Also das ist einfach ein, nicht, also, das kann man nicht zu Wort. Und es ist so typisch, dass man versucht alles, um diese Leute auszuschließen, die so Abwägungsargumente führen. Ja, das ist im Grunde, das ist ein wesentlicher, also der Kern der ganzen Debatte ist im Grunde die Frage, wie viel Erwärmung kann man zulassen, bevor es zu riskant wird? Ja? Wie viel Kosten soll, wie teuer soll der Klimaschutz werden? Was kann man aufwenden? Und Nordhaus hat eben gesagt, 2 Grad ist zu teuer. Die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, wäre zu teuer. Ja, das ist das, was er sagt, das sagt er jetzt auch heute noch. Und dann kam aber die 1,5 Grad. Ja? Und das war ein totaler Irrsinn. Ja? Also 1,5 Grad sind erstens, wäre das totaler Selbstmord für jede Industrie. Also da müsste man die CO2-Emissionen sofort auf Null kriegen. Und es ist auch naturwissenschaftlich nicht machbar. 1,5 Grad sind schon im System drin. Also das wird in 2030ern wird die 1,5 Grad Grenze gebrochen, ohne dass es dann eine physikalische Schwelle geben würde, was oft behauptet wird, dass es dann irgendwie die Welt ganz anders aussehen würde. Das stimmt nicht. Ne? Aber die große Frage ist, wie kam eigentlich diese 1,5 Grad zustande? Und das ist auch interessant. Ich habe versucht, das für mein Buch zu recherchieren. Oder ich habe das recherchiert. Und interessanterweise weiß es keiner. Also die Leute, die mitgeschrieben haben im Abkommen, die sagen so, ja, plötzlich am vorletzten Tag bei der Pariser Klimakonferenz waren diese 1,5 Grad im Abkommen. Ja? Und die waren aber immer, also Saudi-Arabien, die Ölstaaten waren immer dagegen, USA waren immer dagegen. Es war eigentlich nicht durchsetzbar. Ja? Und deswegen können wir das kurz durchlesen, dass die Passage im Endtext auftauchte, sei erst sehr früh am Morgen des letzten Tages entschieden worden, sagt die Klimagesandte der französischen Regierung. Vor allem die Saudis und die Chinesen stellten sich strikt dagegen. Doch es gab ein Thema, und das ist der Knackpunkt, doch es gab ein Thema, das ihnen noch wichtiger war, nämlich einen Vorteil gegenüber den alten Industrieländern festzuschreiben. Die gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung der Staaten sollte ins Abkommen, was im Klartext bedeutete, dass sich die westlichen Länder zu mehr Klimaschutz verpflichten mussten. Das war den Chinesen und den Saudis und allen das Wichtigste. Ne? Also, dass der Westen sich committet und dass sie selber eben weniger strenge Auflagen haben. Und damit waren die 1,5 Grad auch egal, weil das steht da zwar drin, aber sie selber müssen das ja nicht hinkriegen, sondern das müsste ja im Wesentlichen der Westen regeln. Und Deutschland hat sich da ganz besonders, soll man sagen, verdient gemacht um diese 1,5 Grad. Also Deutschland und die Inselstaaten waren da ganz vorne in dieser 1,5 Grad Lobby. Und bei den Inselstaaten kann man es ja verstehen. Also ich meine, die sind ja wirklich, da der Meeresspiegel, wenn der ein bisschen steigt, und der wird steigen, dann sind die Inselstaaten bedroht, obwohl die meisten Inseln dieser Region noch mitwachsen mit dem Meeresspiegelanstieg, interessanterweise. Ist das natürlich ein Anliegen, was man komplett verstehen kann. Nur ist es eben so, ja, also wie reagiert die restliche Welt? Wie kann man die Industriegesellschaft aufrechterhalten? Wie kann man den Wohlstand aufrechterhalten? Diese komplexen Fragen müssen ja diskutiert werden. Und die 1,5 Grad sind im Grunde ein Knieschuss gewesen. Da hat man sich im Grunde geschadet, weil die sind nicht erreichbar. Und damit hat man im Grunde, wird man das Klimaziel brechen und die Leute werden sehen, in 2030er Jahren wird man sehen, aber die Welt ist nicht untergegangen. Es ist im Grunde so wie vorher. Und das schadet letztlich der Bewegung selbst. Ja, also. Und dann kam 2018 Greta Thunberg und ich habe das auch recherchiert, wie kam es eigentlich zu diesem Streik, ja? Es ist ja so, wie kam es überhaupt zu dieser Bewegung? Und ich finde das auch interessant, dass auch das, selbst das, ist kein Zufall gewesen. Ja? Also ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie nicht wirklich besorgt ist. Ich glaube ganz sicher, dass sie das wirklich sehr besorgt, der Klimawandel. Aber interessanterweise hatten ihre Eltern ein Buch geschrieben, gerade da 2018, über das Klima. Und das musste ja irgendwie verkauft werden. Und interessanterweise ist dieses Buch auch genau in diesem Duktus geschrieben, in dem so, sagen wir mal, gesettelte Leute, die keine anderen Sorgen mehr haben, sich die Welt vorstellen. Ja, wir müssten viel besser mit der Welt umgehen und ja, es wird alles zu schmutzig und es ist alles zu laut und so und dann sitzen sie zu Hause im Regen und schreiben irgend so ein tristes Buch und wollten das dann verkaufen, ja. Und interessanterweise Ingmar Rentzhok, ein Freund der Mutter, der hatte gerade im Vorjahr eine Agentur gegründet, die Ökokrieger, ja, eine schwedische Klima-PR-Firma. Und der ist dann da vorbeigegangen und hat Greta fotografiert und das ging dann viral in der ganzen Welt. Das konnte er natürlich nicht wissen. Aber es ist eben so, diese Interessen dieses Freundes und der Eltern, die gab es eben. Ja? Und ich finde das interessant, dass das in den Medien damals nicht wirklich eruiert wurde. Ja? Also ich habe das damals beim Spiegel auch mitbekommen. Alle waren ganz begeistert, ja, von dieser Bewegung. Es war, die Journalisten haben quasi ihr eigenes Milieu erkannt. Oh, es geht auf die Straße. Und interessanterweise gab es damals in Berlin 12 Demonstrationen am Tag, haben Soziologen mal ausgerechnet. Und worüber wurde berichtet? Immer nur über die Klimademonstrationen. Warum nicht über die Proteste von sozialen Bewegungen, von Gewerkschaften oder so? Ne? Das ist dann immer... Das ist dann egal. Aber bei Klima haben sich die Journalisten quasi selber erkannt. Das sind ihre Kinder. Das ist ihr Milieu. Ja? Also das ist Prenzlauer Berg oder in Hamburg, Blankenese und so. Das sind die gutbürgerlichen Milieus, die sowas machen. Und deswegen bei Greta haben sie sich selbst erkannt. Ja? Und ich habe diese Begeisterung beim Journalismus für diese Fridays for Future-Bewegung war wirklich ganz, ganz beachtlich. Ich habe damals gestaunt. Noch mehr als vorher schon. Und zu den Medien komme ich gleich nochmal. Das ist wahnsinnig interessant eigentlich, wie Medien zum Klimawandel so stehen. Und was dann passierte in den 2010ern, war eben diese Klimalobby, dieser Aufstieg der Klimalobby, die ja auch vollkommen unter den Tisch fällt. Also wenn man darüber berichtet, dass es eine, ich würde raten, oder dass es vielleicht finanzkräftigste Lobby ist, die es jemals gab. Könnte sein. Ja? Weil das sind einige der reichsten Leute der Welt. Es ist gut dokumentiert, was die da reinbuttern. Ja, es sind Milliarden, die da in dieses Thema fließen, mit großem Erfolg. Ja, da werden Netzwerke von sogenannten Philanthropen geknüpft. Das ist auch eigentlich transparent. Die machen daraus kein Geheimnis. Nur es interessiert komischerweise in den Medien kaum. Ja, das ist, finde ich, so faszinierend, wenn man irgendwie von Lobbys spricht. Normalerweise sagen Journalisten, oha, eine Lobby, da müssen wir mal ran. Was ist denn da los? Und aber bei denen, das sind die Guten. Ja? Und das macht das so attraktiv, weil da können eben politische Gruppen Netzwerke spinnen, die quasi nicht hinterfragt werden. Ja? Und diese beiden, die hier gezeigt werden, das sind Bloomberg und Steyer, das sind Milliardäre aus den USA, die den demokratischen Parteien nahestehen, die beide politische Karriere machen, beide politische Ambitionen haben, und das Klimathema als Vehikel benutzen. Also etwas, was überall passiert, ja, was ja nichts Ungewöhnliches ist, was man denen gar nicht zum Vorwurf machen kann. Ich finde deswegen die jetzt gar nicht schlimm. Also nur, ich finde es wichtig, als Journalist, das muss man doch transparent machen. Man muss doch sehen, dass es da Interessen gibt. Ja? Und es wird immer so getan, als ob diese Leute keine persönlichen Interessen haben, sondern die würden einfach nur die Welt retten wollen. Ja? Was natürlich komplett naiv ist. Wenn man überlegt, auch was mit dem Geld passiert ist. Ja? Die haben also Geld, ich schreibe es an der Kürze, im Buch ist es länger, habe ich es aufgedröselt, auch was dafür Geld fließt. Beispielsweise Bloomberg und Steyer haben sich 2012 in der Wohnung von Steyer, im Haus von Steyer in New York getroffen, von Bloomberg, ich weiß nicht mehr, und haben, da gab es eben ein berühmtes Treffen und da kam raus, da haben sie sich gefragt, wie können wir das Klimathema noch, wie können wir dem mehr Wumms geben, wie kann man das mehr an die Leute ranbringen, weil es gab gerade Climate Gate und es gab diese gescheiterten Klimakonferenzen und es gab gerade kein Interesse mehr an diesem Thema. Was machen? Und da haben die gesagt, Geldbeutel. Man muss den Leuten Angst machen, dass ihr Geld abhanden kommt durch den Klimawandel. Ja? Und dann haben die mit sehr, sehr viel Geld Studien letztlich finanziert, die Extremszenarien gerechnet haben. Da gab es dieses, und gibt immer noch dieses RCP 8,5-Szenario, das mit komplett unrealistischen CO2-Emissionsmengen rechnet, die gar nicht erreicht werden können. Ja? Oder nur mit absolut großer Fantasie. Und das hat sich tatsächlich in der Wissenschaft durchgesetzt. Der UN-Klimareport 2000, der letzte auch, da war es das häufig gerechnete Szenario. Und es, auch da, die Kritik kommt aus der Wissenschaft selbst. Also das ist, ja, es ist so, dass Wissenschaftler finden das nicht gut. Ne? Aber es gibt eben viele, die davon profitieren, weil diese Studien eben finanziert werden. Und was will man da machen? Und überhaupt ist es auch interessant zu sehen, was im Extremfall passieren könnte. Und es gibt immer ein gutes Argument, mal sowas zu machen. Problematisch ist es für die Öffentlichkeit, weil die erfährt dann im Zweifel immer nur diese Extremszenarien. Es gibt Kommunikationsforschung über Medienberichte zum IPCC-Bericht, ja? Zum UN-Klimabericht. Über welche Szenarien wird am häufigsten berichtet? Über die Extremszenarien. Und es werden die Unsicherheiten weggelassen. Und genau das wussten natürlich die Finanziers. Die wissen ja, wie Medien so funktionieren. Und deshalb diese Extremszenarien, die sich dann, die wirklich den Diskurs der letzten 10 Jahre bestimmt haben. Ne? Aber wie gesagt, auch da, die Kritik kommt aus der Wissenschaft, man möchte das ändern. Aber Regierungsberichte sind voll mit diesem RCP 8.5-Szenario. Ne? Und das haben eben diese Philanthropen unter anderem bewirkt. Und dann kommt eben viel Geld aus diesen großen Stiftungen eben auch in die Medien. Und das ist etwas, was ich für besonders heikel halte, weil es ist tatsächlich ein riesiges Milieu entstanden aus diesen Stiftungen gesponserten Medien. Ja? Und da wird gesagt, ja Mensch, das ist doch nur Geld, das geht ja um den Klimawandel, das wichtigste Menschheitsproblem. Deswegen Branchenzeitungen hier wie der Journalist und der DJV-Report und so, die stehen selbstbewusst dazu, grüner Journalismus ist das Richtige. Und wenn man, ich merke das ja bei Kollegen, wenn man sagt, Moment mal, grüner Journalismus, ganz langsam, was für Interessen und was steckt denn dahinter? Wieso sollen wir uns jetzt mit einer Sache gemein machen? Noble Cause Corruption und so weiter. Nein, da gibt es eine große Überzeugung. Der Stern damals auch hat Fridays for Future eine Ausgabe machen lassen. Es gibt oft gar kein Gefühl dafür, dass man sich dazu im Grunde mit einer politischen Bewegung zusammenschließt. Man sagt immer so dann, ja, es geht doch nur um die Weltrettung. Das ist doch keine politische Bewegung. Das ist ein Menschenrecht, wird gesagt, ja, wie Meinungsfreiheit oder so. Das Klima zu retten wäre, da muss sich jeder Journalist dem verschreiben. Und es wird vollkommen verkannt, dass man sich damit mit einer politischen Bewegung gemein macht, die andere Interessen hat, die eigene Interessen hat und die eben auch vor allem nicht immer die Wahrheit sagt. Ne? Also es gibt in dieser oder diese Stiftung finanzierte Studien, die eben dann jede Wetterkatastrophe nutzen, um sie dem Klimawandel anzulasten. Ja? Und was passiert dann? Die Leute sagen, ach, der Waldbrand kommt vom Klimawandel. Das ist gar nicht das schlechte Forest Management. Oder das Hochwasser im Ahrtal. Das war der Klimawandel. Ach, das war gar nicht, dass die Siedlungen da alle in den Überflutungszonen standen und dass der Katastrophenschutz nicht funktioniert hat, dass es keine Vorwarnung gab und so. Die Politiker kamen ja auch sofort und sagten, das ist das neue Normal, das ist der Klimawandel. Ja? Das heißt, es ist tatsächlich, ich halte es für hochproblematisch, dass eben diese Ausrede und dieses Argument Klima für politisch wahnsinnig mächtig geworden ist. Und das klingt dann immer wie Klimaleugnung, als ob man irgendwie den Klimawandel sagen wir mal, leugnen wollte. Nee, es geht um eine Präzisierung der Interessen und eine Beschreibung der Interessenlage und vor allem auch eine Beschreibung des Problems. Also was ist denn jetzt Klimawandel? Ja? Man kann sich ja nur darauf vorbereiten, wenn man das genau beschreibt. Aber diese Beschreibung gerade über Kindern, dass jetzt die bald von Waldbränden umstellt sein werden, wie es in den öffentlich-rechtlichen Medien aufzusehen ist, das ist einfach nur gelogen und es ist vor allem auch unglaublich schädlich. Ne? Und hier das Beispiel, ein Beispiel, Nachrichtenagentur AP, was ich hier beschreibe, das ist auch so faszinierend. Die bekommen Geld von der Rockefeller Stiftung oder so und viel Geld. Und dann sagt die Chefredakteurin, ja, das ist super, dann wird sich unsere Berichterstattung jetzt ändern. Und ich finde das so faszinierend, dass das so offen gesagt wird, weil man einfach gar kein Gefühl dafür hat, dass man im Grunde damit nicht mehr wirklich Recherche offen berichtet, also Ergebnis offen berichtet. Ja? Und das ist tatsächlich, es gibt viele Journalisten, die das auch kritisch sehen, ich bin nicht der Einzige. Also, aber trotzdem ist das sozusagen, weil eben so viel Geld fließt und Nachrichtenagentur AP ist wirklich, die Nachrichten gehen in alle Medien rein. Ja? Danke. Das ist tatsächlich problematisch, ja. Und man kann dann als einzelner Journalist oft, wenn man dann in die Studie reinguckt, einen Artikel schreibt und überall stehen diese IP-Meldungen, die Waldbrände, das ist der Klimawandel. Und man selber hat dann recherchiert und sieht gar keinen Trend in Waldbränden, sondern die werden eher weniger und so. Und man schreibt dann so, was im IPCC-Report steht, nein, kein Menschensignal bei Waldbränden und so weiter. Und wenn man das dann einfach wahrheitsgetreu aufschreibt, dann kommen Kollegen an und sagen, Moment, aber hier, die Medien, die Konkurrenz, die berichten doch alle anders. Warum berichtest du denn so komisch? Ja? Also man gerät dann unter Rechtfertigungsdruck. Und das liegt eben daran, dass es eben dann ja so, das heißt, überall diese Gelder gestreut werden. Das ist ein Grund. Ja? Und natürlich auch Homogenisierung, Opportunismus und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem, aber ein Thema für sich noch. Und jetzt kommen wir gleich zum Schluss, aber das ist jetzt die Zuspitzung der letzten Jahre. Also es wurde dann, dieses Klimathema, hat ja jeder gemerkt, wurde immer eindringlicher und hat immer mehr Sphären erreicht. Ja? Und es ist sozusagen, wenn man als Wissenschaftler bei diesem Thema, es gibt ja immer Leute, die politisch mitmischen wollen. Also wenn man politisch Anschluss sucht als Umweltwissenschaftler, dann ist es immer gut, ein Thema zu haben, was irgendwie einen Mangel beschreibt oder Grenzen beschreibt, sodass Politiker diesen Mangel verwalten können. Wenn man zum Beispiel planetare Grenzen beschreibt oder behauptet, dass die Menschheit über ihre Verhältnisse lebt und die Grenzen wären so und so. Und man ist die wissenschaftliche Autorität, die den Politikern zeigen kann, hier guck mal, ich habe berechnet, dass die und die Länder, die schlagen über die Stränge, das dürfen wir nicht zulassen. Dann ist man als Wissenschaftler politisch anschlussfähig. Und das passiert mit dieser Theorie der planetaren Grenzen, die in der Wissenschaft hoch umstritten ist, sehr stark kritisiert wird und im Grunde gar keinen Rückhalt hat. Also wenn man sich in die Literatur einliest, das ist im Grunde, die Theorie ist eine Theorie von wenigen Leuten. Ja? Aber das ist das, was in den Medien und in der Politik dann groß gemacht wird, weil es auch so schön plausibel klingt. Ja? Wir schlagen über die Stränge, die Menschheit verbraucht zu viele Ressourcen. Das leuchtet irgendwie jedem so irgendwie scheinbar ein. Und deswegen wird das auch nicht hinterfragt. Und das ist politisch eben nutzbar. Und die Wissenschaftler, die das bearbeiten, sind dann eben Redner bei den Vereinten Nationen, die werden eingebunden in Arbeitsgruppen und so weiter. Und das gibt es seit den 70er Jahren schon mit der Bevölkerungsentwicklung, gab es das auch schon, dass Leute die Katastrophe beschrieben haben oder Club of Rome und so weiter. Das sind eben Leute, die anschlussfähig sind an die Politik. So, komm, das ist ja auch erstmal vollkommen legitim, nur ist eben da auch wieder das Problem. Es wird nicht transparent gemacht, ja, dass es da im Grunde auch dann Interessen gibt. Und dass es eben in der Wissenschaft viel Fragezeichen gibt, was diese Theorien angeht. Und interessanterweise hat einer der Co-Autoren dieser planetaren Grenzentheorie, die sagen das alle selber. Es ist also nicht so, dass die irgendwie heimlich irgendwas machen würden. Ne? Also der hat gesagt, Will Steffen, letztlich muss es eine oder mehrere Institutionen geben, die mit Autorität über die Ebene der einzelnen Länder hinaus agieren, um sicherzustellen, dass die Grenzen des Planeten respektiert werden. Also er sagt selber, dass seine Wissenschaft eine globale Institution erfordert. Ja? Und das ist ja auch sein Recht. Also es ist ja vollkommen legitim, das zu wollen. Nur muss man eben sehen, dass es dieses Interesse auf beiden Seiten, auf der Seite dieser Wissenschaftler und auf Seiten der internationalen Organisationen gibt, die dadurch aufgewertet werden. Ne? Und der Wissenschaftsphilosoph Steve Rayner, der hat das schon vor Jahren, dieses Problem beschrieben. Und der sah das eben auch sehr kritisch, wie das viele Wissenschaftler eben kritisch sehen. Bei den planetaren Grenzen handelt es sich um eine wirksame Strategie, um Debatten zu beenden und einem globalen Schiedsrichter den Weg zu ebnen. Und das scheint das Ziel zu sein. Ja? Also Wissenschaft als Autoritätsressource für globale Institutionen. Und auch das kann man ja machen. Nur es müsste eben kritisch hinterfragt werden. Und das passiert eben bei solchen plakativen Themen eben viel zu selten. Und das ist jetzt sozusagen in Deutschland ist es natürlich wieder mal bei Umwelt immer am extremsten. Das Urteil des Verfassungsgerichts von 2021 ist etwas, was, glaube ich, im öffentlichen Diskurs viel zu wenig angekommen ist. Es ist ein unglaublich schwerwiegender Eingriff und ein sehr zweifelhaftes Urteil. Ich habe auch mit Verfassungsrechtlern darüber gesprochen. Es herrscht wirklich totales Unverständnis in der Rechtswissenschaft. Viele können nicht fassen, dass das so gekommen ist. Und auch dahinter steckt im Grunde, die stützen sich auf die unwahrscheinlichsten oder auf die zweifelhaftesten Theorien der Klimaforscher, auf Kipppunkt, ja? Wo der UN-Klimareport sagt, es gibt viel zu wenig Daten über Kipppunkte, lässt sich nicht wirklich was sagen, es bräuchte viel mehr Forschung herausfordern. Für das Heraufziehen von Kipppunkten gibt es keine soliden Indizien, ja? Sagt der UN-Klimareport, also das ist der Stand des Wissens. Aber es gibt eben da auch Interessen, dieses Thema groß zu machen, von einzelnen Wissenschaftlern, in der Öffentlichkeit vor allem, Aktivisten und gerade auch in den Medien und interessanterweise hat das Verfassungsgericht diese Theorie zugrunde gelegt und das damit legitimiert, sein Urteil legitimiert. Und das Urteil hat ja Deutschland wirklich stark, ist eine unglaubliche Bürde für Deutschland. Ja, weil wie soll man ein Industrieland wie Deutschland in kurzer Zeit auf CO2-Null bekommen? Also das weiß überhaupt niemand. Ja? Es gibt ein paar PowerPoint-Präsentationen von Agora Energiewende und von irgendwie dubiosen NGOs, aber das ist, wenn man mit wirklich seriösen Leuten spricht, ist das vollkommen utopisch. Das Verfassungsgericht verlangt das aber, hat das festgelegt im Urteil. Und Und das wird noch wirklich richtig heftig, weil das kann man einklagen, ja. Und die Frage ist, die Grundfrage, die dahinter steckt, ist die: Wie kann es sein, dass ein Gericht der Gesellschaft ihre Entscheidung über Zielkonflikte abnimmt? Ja? Denn da steckt ja eine Abwägungsfrage. Wollen wir 100% Klimaschutz oder haben wir nicht andere Themen, die uns vielleicht genauso wichtig sind oder vielleicht ein bisschen wichtiger? Wie wollen wir das eigentlich abwägen? Ja? Das ist eine typische demokratische, eine grundlegende demokratische Entscheidung eigentlich, die dahinter steckt. Ein riesiger Zielkonflikt zwischen Prosperität und Klimaschutz. Zumal eben, wenn man die deutsche Industrie runterfährt, wird kein Land der Erde sagen, oh, das ist aber toll, so macht man Klimaschutz, dann wollen wir das auch machen. Also man verliert den Einfluss auch auf die Klima, also wenn man sich selber eben ins Knie schießt dabei, dann verliert man den Einfluss in Sachen Klimakonferenzen, Klimaverhandlungen. Ja. Ist also höchst problematisch und das ist, glaube ich, viel zu wenig bekannt. Ja. Und ich glaube auch, mein Gefühl ist, dass das Urteil irgendwann angefochten wird, weil das viel zu weitreichend ist und im Grunde der Gesellschaft eine demokratische Entscheidung abgenommen hat, nämlich diese Abwägungsfrage der Zielkonflikte. Aber der Europäische Gerichtshof letzten April hat genauso entschieden, hat gesagt, Leute können Klimaschutz einklagen und Klimaschutz ist, kann man a priori setzen. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich besorgniserregend, weil Klimaschutz nicht wichtig wäre, sondern weil ist eben, was ich ja schon sagte, bei den Ökonomen, ist eine Abwägungsfrage. Man muss dieses Thema mit anderen Themen abwägen. Man kann das nicht sozusagen als a priori setzen. Ja? Und das hat aber das Verfassungsgericht gemacht und hat eben, Verfassungsrechtler sagen, eben nicht wie bei anderen wichtigen Entscheidungen andere Wissenschaftler gehört. Ja? Also das ist auch, dieses Urteil gründet sich auf das Urteil ganz weniger Klimaforscher, die wiederum Freunde der Kipppunkte sind, ja. Und man hat eben gerade bewusst nicht andere Wissenschaftler gehört in den Verhandlungen. Und ich finde das sehr, sehr erstaunlich, dass das nicht bekannter ist und dass das nicht viel mehr problematisiert wird. Denn es gab ja auch keine Verteidigung. Die Bundesregierung hat sich ja nicht verteidigt. Das ist ja auch interessant bei diesem Urteil. Die haben gesagt, ja, der Klimawandel ist sehr wichtig, deswegen, wir bezweifeln das alles gar nicht. Also es ist eine, und ja. Ich habe das im Buch nachvollzogen, wie es dazu kam. Es ist ganz, ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber das ist eben da, worauf es, das ist sozusagen das logische Ergebnis dieser Debatte, ja, dass es dann eben sozusagen im Verfassungsgerichtsurteil eskaliert ist, ist schon heftig. Okay, ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Und hier kann man meinen Blog abonnieren, da schreibe ich so über Klima und das Buch kann man hier nachher kaufen, wenn Sie wollen. Alles klar, vielen Dank.